Moin Lukas.
Moin Lutz, Grüße.
Das ist das erste Mal, dass ich gar keinen Bock habe, über die Fußballwoche zu sprechen. Warum, kannst du dir vielleicht denken. Der Frust ist groß, der HSV hat mich mal wieder in seinen Bann gezogen und Hoffnung geweckt und mich wie beim Volleyball erst hochgepritscht und dann wieder niedergeschmettert. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Da muss ich ein bisschen Dampf ablassen. Ich werde mich kurz halten, aber das muss natürlich sein, weil ich natürlich auch deine Einschätzung zu Baumgart aus dieser Perspektive brauche. Was haben wir sonst noch mitgebracht?
Titel, Tore, Temperamente. Wir reisen mal wieder in die Vergangenheit und gucken uns Torschützenkönige an oder Spieler der Saison und die, die es knapp nicht wurden. Und natürlich 3 aus 9.
Finde ich gut. Dann gehen wir rein. Let's Folge go. 19, Couch Capitanos. Here we go. Muss ich erstmal ganz tief durchatmen, um diesen Schwung aus dem Intro nicht direkt mitzunehmen. Erstmal eine lockere Einstiegsfrage. Absolutes Go-To-Getränk. Der Frühling kommt jetzt, meteorologischer Frühlingsanfang war. Es sind lauschige 18 Grad, die Sonne scheint, du hast die Sonnenbrille auf, du gehst ein bisschen durch deine Nachbarschaft, gehst zum Kiosk, willst dich irgendwo hinsetzen und ganz genüsslich ein non-alkoholisches Erfrischungsgetränk zu dir nehmen. Was greifst du dir aus dem verglasten zweitürigen Kühlschrank?
Spezi.
Ja, danke. Darauf wollte ich hinaus.
Was?
Schöne Paulaner Spezi vor mir stehen. Und ich habe einfach in dem Moment gedacht, ich möchte dir die Frage stellen, weil eigentlich ist diese Frage, für mich ist es total offensichtlich, dass es nur diese eine Antwort gibt. Deswegen finde ich das gut, dass wir da direkt, allein. Sehr schön. Und damit können wir auch einsteigen in die Fußballwoche. Wie hast du sie denn wahrgenommen?
Was ist das denn für ein Icebreaker? Okay, den Bogen muss man jetzt erstmal schlagen. Wie ich die Fußballwoche wahrgenommen habe, nicht wie eine Spezi, eher wie so ein stilles Wasser oder wie so ein Sprudelwasser, was schon einen Tag stand. Ja, also da war mal Bums drin, aber dann doch auch relativ flach. Warum? Einfach, weil gar nicht so furchtbar viel auf den Plätzen passiert ist. Wir hatten ja jetzt keine internationale Woche und trotzdem ist am Wochenende ja einiges passiert, auf meine Geistböcke kommen wir im Rahmen von 3 aus 9 noch zu sprechen. Ich für meinen Teil kam einfach nicht um ja das allgegenwärtige Thema, die Bayern drumherum.
Ja, Junge, es ist so peinlich mittlerweile.
Langsam nur noch albern, muss ich sagen. Auch darauf kommen wir en Detail später zu sprechen, wenn ich mich nicht irre. Wir haben ja auch die Bayern gegen Freiburg mitgebracht.
Ja, aber lass uns da kurz mal trotzdem jetzt schon drüber sprechen. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Tuchel bekommt anscheinend jetzt doch ein Finalspiel im Sinne von Champions League. Wenn sie da jetzt rausfliegen sollten, dann wird er nun doch sehr wahrscheinlich sofort gehen oder gegangen. Weil er jetzt auch schon wieder gesagt hat, von seiner Seite aus gäbe es kein Finalspiel. Und da muss ich mich doch wirklich einfach mal fragen, reden die überhaupt miteinander oder reden die jetzt eigentlich nur noch über Bande, über Pressekonferenzen, über Schlagzeilen miteinander beim FC Bayern? Weil, was machen die da? Also sorry, die verlieren doch gerade jede Kredibilität, auch für einen zukünftigen neuen Trainer, dass die gerade überhaupt nicht auf einer Wellenlänge sind. Was machen die?
Gute Frage, keine Antwort. Wir haben ja schon unter der Woche so ein bisschen drüber diskutiert. Nachdem ja letzte Woche, glaube ich, der Fahrplan klar kommuniziert wurde, der war ja schon sehr merkwürdig inhaltlich, dass man jetzt eben bis zum Ende der Saison mit Tuchel weitermacht. Da haben wir uns ja schon gefragt, muss das jetzt sein oder macht man nicht lieber einen klaren Cut? Hat man diese Woche das ganze Ding nochmal aufgewärmt und gesagt, naja gut, also so wie gegen Freiburg kann es ja jetzt auch nicht weitergehen. Also packen wir jetzt doch nochmal eine Art Deadline obendrauf und wenn gegen Lazio rausgeflogen würde, Feierabend. Da bin ich bei dir, da muss ich mir an den Kopf fassen und mir die Frage stellen, ob die nicht alle noch ganz sauber ticken. Also das ist sowas von unprofessionell, nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Art und Weise der Kommunikation. Also wollen die wollen doch die Welt brennen sehen da jetzt auch langsam, oder?
Das checke ich halt auch nicht, weil es ist doch so offensichtlich vor dieser Entscheidung schon gewesen, bis zum Saisonende weiterzumachen. wenn die aus der Champions League rausfliegen im Achtelfinale, dann ist dieser Trainer doch nicht mehr tragbar. Also,
ja, du hast es ja noch gesagt vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob du dich selbst daran erinnerst. Dein Tipp war, Lazio, also das Rückspiel, wird das Endspiel für Tuchel. Du hast es anders gemeint. Du hast ja diesen ganzen, dieses ganze Kasperle-Theater zwischendrin auf gar keinen Fall kommen sehen. Ansonsten müssen wir den Podcast hier zumachen und
ja, Nostradamus gehen. TV. Ja.
Kaufen wir uns eine Glaskugel bei Depot und dann machen wir hier YouTube auf oder weiß ich nicht was. Aber das hast du trotzdem auf eine Art und Weise gerochen und ja, wenn man den aktuellen Meldungen Glauben schenken darf, dann wirst du Recht behalten auf eine andere Art und Weise.
Ja, also ich gehe auch nicht davon aus, dass es dazu kommt. Ich glaube, die Mannschaft hat genug Qualität und ja, über das Spiel gegen Freiburg sprechen wir noch, aber trotzdem, da sind die dann ja auch immer an der Ehre auch gekitzelt, sage ich mal, dass die Spieler, die wollen, das ist jetzt der einzige Strohhalm eigentlich noch, die sind aus dem DFB-Pokal raus, die haben mehr oder weniger keine Chance mehr auf die Meisterschaft bei 10 Punkten Rückstand und noch 10 verbleibenden Spielen. Die legen jetzt alles auf die, alles in die Waagschale der Champions League und deswegen, ich gehe ziemlich fest davon aus, dass die weiterkommen werden und deswegen Tuchel auch weitermacht. Aber dann ist das ja auch eigentlich nur eine Frage, wen bekommen sie dann im Viertelfinale? Weil unter dem jetzigen Leistungsstand, wenn da dann auf einmal ein dicker Brocken wie Real, City oder Co. warten, dann sehe ich da aktuell den FC Bayern aber so komplett chancenlos.
Ja, gut, das bleibt dann abzuwarten. Das ist jetzt also schon Schritt 2 oder 3. Ich bin erstmal auf morgen. Ich glaube, morgen ist ja das Spiel. Wir nehmen ja Montagabend wieder auf. Dienstag spielen die Bayern. Bin ich erstmal gespannt. Aber du, also das war Teil der Fußballwoche, dieses ganze Theater rund um die Sädener Straße mal wieder. Aber du hast ja eben schon so den Kaffee aufgehabt. Lass uns mal über den HSV reden, bevor wir hier gleich in die 3 aus 9 Bundesliga-Rubrik kommen, in die ihr ja vielleicht auch irgendwann mal wieder reinkommen könntet.
Oh, das wäre schön.
Potenzial. Erzähl mal.
Das Potenzial ist da. Erzähl mal. Reden wir erst, 2 Personalien des HSV möchte ich besprechen. Mhm. Die erste ist sehr positiv, Horst Rubesch. Shoutout an das Frauen-DFB-Team, die haben sich für Olympia qualifiziert. Hätte man so, glaube ich, vor ein paar Wochen und Monaten mit dieser ganzen Trainerin-Diskussion auch nicht mitgerechnet. Aber der alte Hotte, der kennt die Dame noch aus der Vergangenheit. Ein paar, glaube ich zumindest. Er war ja schon mal so interimsmäßig unterwegs, glaube ich. Und haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist positiv. Der wurde auch freudig begrüßt, als er wieder da war von der Qualifikation. Da war ja die Laune noch gut beim HSV. Und eigentlich ja auch nach dem ersten Spiel von Baumgart. Es ging in die richtige Richtung, zumindest ergebnistechnisch. Das war aber auch das Einzige. Wir haben, glaube ich, nach dem Spiel schon beide gesagt, zweite Halbzeit war eine Steigerung zu sehen, aber wenn das so die nächsten Wochen geht, dann wird es ganz, ganz dünn und genau das ist jetzt auch eingetreten. Es wurde verloren, 2:1 zu Hause gegen den VfL Osnabrück, den letzten der zweiten Bundesliga. 33% der Punkte hat Osnabrück gegen den HSV geholt, und zwar 6. Die haben nämlich auch das Hinspiel schon gewonnen. 33% hochgerechnet sind dann 18 Punkte, 6 gegen den HSV. Glückwunsch dazu, der HSV hat wirklich eine richtig, richtig schwache Partie gezeigt. Man konnte sich insgesamt genau 2 Chancen herausspielen. Ich weiß gar nicht, ob der Elfmeter, den sie bekommen haben, dazugehört. Also insgesamt war das sehr, sehr dünn. Bobby Glatzel überhaupt nicht im Spiel. Und einfach das, was man unter Walter, wo man sich darauf verlassen konnte, ist, es ging immer was nach vorne. Du warst jedes Spiel in der Lage, 3 Tore zu machen. Mittlerweile unter dem Fußball, den ich die letzten 2 Wochen gesehen habe, muss ich froh sein, wenn die 3 Tore über die nächsten 4 Spiele schießen, weil das ist wirklich ganz, ganz harmlos gewesen nach vorne und gleichzeitig hinten weiterhin die individuellen Fehler. Gut, der Elfmeter, der dann zum 1:2 für Osnabrück führt, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das war einfach ein sehr, sehr dummer individueller Fehler, aber trotzdem darfst du auch in Überzahl, weil ja, auch Osnabrück hat sich auch noch dezimiert in der, ich glaube, 75. Minute beim Stand von 1:1, dann musst du dich in eine Situation bringen, wo du nicht von einem einzigen individuellen Fehler so abhängig bist, dass du dieses Spiel am Ende gegen 10 Osnabrücker zu Hause verlierst, weil so wird es einfach überhaupt gar nichts mit dem Aufstieg. Ich möchte da jetzt auch eigentlich gar nicht, es sei denn, du kannst natürlich gerne noch was dazu sagen, von meiner Seite aus möchte ich gar nicht zu viel noch über dieses Spiel sprechen, weil dass das ganz, ganz schlecht war jetzt in den ersten beiden Spielen, das ist Fakt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Baumgart erst 10 Tage in etwa da ist und ja, dass man eigentlich nur hoffen kann, dass es irgendwie besser wird. Und das ist auch meine Hoffnung. Und nächste Woche beziehungsweise diese Woche am Freitag geht's nach Düsseldorf. Die sind jetzt auch keine Laufkundschaft. Das wird dann, glaube ich, so ein richtungsweisendes Spiel werden. Der erste richtig ernstzunehmende Gegner eigentlich. Und dann zu schauen, okay, was hat er jetzt in den 2,5 Wochen irgendwie ändern können, dass das positiver ausgeht. Ich bin gespannt. Wie hast du dieses Spiel denn aus deiner Perspektive wahrgenommen?
Also, ich muss dazu sagen, ich habe es live nicht gesehen. Ich war nämlich in Eckernförde und kam gerade aus der Eichhörnchen-Zuchtstation zurück. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Denn was ich da gesehen habe, waren so furchtbar süße, sehr liebevolle kleine Tierchen, die deshalb in der Zuchtstation, in dieser Zucht- oder Aufzuchtstation aufgepäppelt wurden, weil sie alle irgendein Handicap hatten. Und dann gucke ich auf das Ergebnis vom HSV und sehe, dass die zu Hause gegen Osnabrück 1-2 auf die Mütze kriegen. Sehr passend. Naja, deswegen habe ich es mir nur in den Highlights angeguckt und auch dann entsprechende Berichte gelesen. Und zwei Gedanken habe ich dazu. Zum einen, falls du dich erinnerst, wir haben vor einigen Wochen, als es sich anbahnte, dass Baumgart Trainer werden würde bei euch, schon mal so ein bisschen über das Thema Spielphilosophie, Hochstehen, Hochpressen in der zweiten Liga trifft auf langer Ball, schnelles Überbrücken dieses Pressings. Das war ja so ein bisschen meine Vermutung, dass das einfach zu beweisen gilt, ob das in der zweiten Liga auch so funktioniert. Und das, was ich da jetzt gesehen habe von Osnabrück, war eigentlich sinnbildlich genau dafür. Die haben, weil sie mit diesem hohen Pressing dann natürlich nicht umgehen wollen und dieses Risiko nicht eingehen wollen, sehr schnell, sehr häufig zum langen Ball gegriffen. Und das wiederum ja dann auch mitunter der einzige Quell von Möglichkeiten, die sie hatten. Die haben ja nicht wirklich viel produziert, aber super effizient agiert.
Drei Torschüsse, zwei Tore.
Ja, so. Und der
Elfmeter ist einfach, gehört dazu.
Ja, und das ist einfach was, da bin ich auch jetzt in den nächsten Wochen drauf gespannt, ob das funktionieren wird, was Baumgart sich da vorstellt. Düsseldorf könnte insofern in die Karten spielen, als dass die selber auch ein bisschen mehr Fußball spielen möchten und nicht nur den langen Ball. Ja. Also mal gucken. Zweiter Gedanke, ich habe mich dann bei Social Media so ein bisschen umgesehen, um Stimmung einzufangen. Und so mit der häufigste Kommentar, den ich lesen durfte, war: Walter raus. Also sehr viel Ironie natürlich, aber da steckt ja dann doch auch was Wahres drin. Und ich dachte mir nur so, ja, auch darüber haben wir ja gesprochen. Was hat sich denn jetzt wirklich verändert? Zum Positiven erstmal leider gar nichts. Und du sprichst es an und da gehe ich komplett mit. Zum Negativen, ihr fangt jetzt nicht nur Tore, sondern ihr schießt auch keine mehr. Und das ist natürlich super und gefährlich und erinnert mich tatsächlich an diese Saison Baumgart in Köln. Das ist ja das gleiche Lied in Kariert bei uns gewesen.
Ja, und du hast es mir ja auch geschrieben, ja, schade für den Trainereffekt, weil der ist halt jetzt instant verpufft, wenn du halt gegen zwei Aufsteiger solche Leistungen zu Hause vor heimischem Publikum bringst. Da haben auch die ersten Leute, die Stimmung war nicht geil im Stadion. So, du hoffst natürlich irgendwie, also es war trotzdem ausverkauft, wie so oft, weil auch Osnabrück ein paar Leute mitgebracht hat und eine echt gute Stimmung war. Das haben wir beim 2-1 auch gesehen, dass ringsum um uns herum einige Osnabrücker aufgesprungen sind und sich gefreut haben. Da war ein bisschen was los. Aber so nimmst du ja auch die Leute nicht mit. Also du hast ja eigentlich jetzt diesen Trainer geholt, weil man gemerkt hat, 2,5 Jahre Walter, okay, es funktioniert nicht. Jetzt, wir brauchen jetzt diesen Impuls und wir wollen ihn diesmal rechtzeitig setzen, was ich grundsätzlich den richtigen Ansatz finde. Ich hätte mir rückblickend betrachtet, hätte ich mir sogar gewünscht, das vor Weihnachten zu machen, weil dann hat ein Trainer eine ganze Vorbereitung. Dann hat ein Trainer mehr Möglichkeiten, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Spieler im Winter zu holen und zu sagen, hey, haben wir hier die Möglichkeit, nochmal jemanden auszuleihen, der mir direkt weiterhilft. Das hast du alles verpuffen lassen, indem du halt diese Gnadenfrist gesetzt hast und damit auf die Schnauze gefallen bist, muss man jetzt einfach so sagen, weil, ja, jetzt hast du weder den Trainereffekt, noch hast du die Mechanismen weiterhin, die vorher gut funktioniert haben. Das heißt, die Anpassungen, die Baumgart bisher vorgenommen hat, haben so Stand jetzt überhaupt noch nicht gegriffen. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn man das Gefühl hatte, ich aus meiner Laienperspektive, dass die sicherer standen insgesamt, aber halt auf Kosten von Offensivpower. Und das ist halt das, was den HSV bei dem Kader auch absolut auszeichnet. Und der Kicker hat es irgendwie ganz gut zusammengefasst. Auch die haben einen Artikel geschrieben, plötzlich der harmlose SV. Das kann man bisher so einfach unterschreiben. Das ist bisher sehr, sehr harmlos und haben auch direkt ein bisschen in die Analyse gegangen, die ich einfach sehr nachvollziehbar fand, dass Baumgart natürlich mit vielen Flanken spielt. Der will da jetzt zwei Stürmer vorne drin haben. Und wenn du dir dann aber das Spielermaterial des HSV anguckst, wer da die Flanken schlagen soll, dann sind das Dompe und Jatta, die beide ihre Stärken, die haben Stärken auch, die für die zweite Liga wirklich richtig, richtig gut sind. Und das ist bei Dompe das Dribbling und das 1 gegen 1. Und bei Jatta ist es die Geschwindigkeit und eben das schnelle Anlaufen, um die Gegner wirklich immer wieder zu stressen und unter Druck zu setzen. Wodurch die beiden sich aber überhaupt gar nicht auszeichnen, sind präzise und gut geschlagene Flanken.
Ja,
und
ja.
Da bin ich wirklich gespannt in den nächsten Wochen, wie das Konzept aufgehen soll. Weil, ja, also zwei herausgespielte Torchancen gegen den letzten der zweiten Bundesliga vor heimischer Kulisse, das ist halt wirklich
in Überzahl.
Ja, ich hab eigentlich gesagt, ich will da gar nicht mehr so viel drauf eingehen, aber du merkst schon, das ist natürlich etwas, was mich wahnsinnig frustriert, weil ich eigentlich ja immer ein Fan auch von Walter war und geil Offensivfußball. Ja, gut, hat nicht geklappt, wir müssen irgendwas ändern, alles verständlich. Aber dann willst du natürlich auch nicht mit solchen zwei Spielen mit einem neuen Trainer starten. Das ist wirklich, puh, ich bin richtig froh, dass es direkt Freitag weitergeht. Kurze Pause nur dazwischen, direkt wieder versuchen, das zu korrigieren, weil man muss ja auch sagen, für den HSV ist zum Glück durch diese sehr, sehr schmerzhafte Niederlage nicht viel passiert, weil alle anderen da oben auch gepatzt haben. Das kann man natürlich auch andersrum sehen. Ja, da hat der HSV richtig wichtige 3 Punkte liegen lassen. Okay, aber lass uns mal in den Fakten sprechen. Es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert, außer eine vertane Chance. Umgekehrt wäre blöder gewesen. Alle anderen gewinnen und der HSV verliert und man verliert Boden. Aber da muss es wirklich eine deutliche Steigerung geben und ich bin auf die Reaktion in Düsseldorf am Freitag gespannt.
Wir werden sehen und wir werden drüber sprechen. Wollen wir reingehen in 3 aus 9, eine Etage höher in die Bundesliga gucken?
Ja, können wir sofort machen. Lass uns doch mal auf der zweiten Etage in der dänischen Liga bleiben. Aalborg wurde übernommen. Influencer okay. Haben investiert in ein Unternehmen, was Anteile hält. Haben es wohl schon wieder zurückgezogen. Es sind unter anderem Aussagen gefallen, wie wir spielen FIFA-Karrieremodus in Real Life und das ist unser Verein. Und da muss ich wirklich sagen, dann lasst es bitte einfach sofort. Ihr habt Interesse am Fußball, okay, aber dann bleibt in eurer Kreisliga, versucht die in die Landesliga zu bringen, okay, aber hört nicht auf, bei irgendwelchen Traditionsvereinen dann auf einmal von eurem Verein zu sprechen und das alles nur für eure eigene mediale Präsenz auszuschlachten. Das tut dem Sport nicht gut, dass dieses Hickhack, das ist für die Fans bestimmt kaum zu ertragen, dass irgendwelche deutschen Nasen ihren Verein da vermeintlich übernehmen und dann irgendwie noch so ein Hickhack, das nochmal als kleine Side-Note. Ich bin sehr froh und ich hoffe wirklich, dass es nicht so zustande kommt, dass sie da wirklich einfach nichts mit zu tun haben, weil ja, das wünsche ich keinem Verein dieser Welt, dass da so drei so eine Kasper dann ernsthaft sowas sagen wie, wir spielen jetzt FIFA-Karrieremodus in Real Life. Ja, nee, dann bleib bitte an der PlayStation und lass die Fans in Ruhe.
Ja, also ich finde den Zeitpunkt auch diskussionswürdig, jetzt gerade, wo wir die ganze Investorengeschichte in Deutschland monatelang durchgekaut haben,
ja,
für und wieder das Hoch und Down.
Dämlich.
Und dann solche Sprüche zu, also erstmal sowas zu machen und dann auch noch mit solchen Sprüchen zu garnieren, hat ein Geschmäckle. Da würde ich gerne noch mal drauf gucken in den nächsten Tagen und Wochen. Da passiert, glaube ich, noch was. Und dann können wir da auch noch mal intensiver drauf eingehen. Aber ja, Zeitpunkt und Aktion unglücklich. Absolut unglücklich. Ja. Und ja.
Um mich dann noch mal kurz ins Boot zu holen, bevor wir zu 3 aus 9 übergehen. Das waren die Influencer Visca Barca, vor allem YouTube-Stadion-Blogger Trimax, der ja auch viel im Bereich Fußball und Baller League etc. Wer war der Dritte?
Kriege ich schon
ganz weiß ich
krieg nicht.
Kriege ich auch nicht mehr zusammen, ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall 3 YouTuber, die sind beim Verein Aalborg in der zweiten dänischen Liga über ein Unternehmen, was Anteile hält, eingestiegen und wollten da jetzt eben das auch vor allem für ihren Content nutzen und ja, so ein bisschen, wir kennen es von Wrexham mit Ryan Reynolds aus England, wir kennen es von anderen Formaten, wo man wirklich dann versucht, so einen Verein im Wert zu steigern, indem man den populär macht, Anhängerschaft vergrößert etc. und gleichzeitig natürlich noch Content kreieren kann.
Thomas Hitzlsperger hängt da auch mit drin,
unglücklich. Ne? Bitte?
Thomas Hitzlsperger hängt da, glaube ich, auch mit drin.
Stimmt, ja, der war auch beteiligt, richtig. Aber gut, wir beobachten das. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber jetzt kommen wir schon zu den anfanglich erwähnten Bayern und ja, Thomas Tuchel und die Krisenelf. Es ist keine Krisenelf, aber es kriselt so beim FC Bayern, wie es sehr lange nicht mehr gekriselt hat, würde ich sagen. Wir haben die Chose durch mit Bratzo und Kahn. Wir haben die Nagelsmann-Affäre und jetzt sind wir irgendwie ziemlich genau ein Jahr später an dem Punkt, wo man, glaube ich, resümieren kann, es ist auf jeden Fall nichts besser geworden. und es sind sehr viele Fragezeichen offen und dieses Spiel passt auch irgendwie ganz gut zu der aktuellen Situation, dass man wirklich gegen einen SC Freiburg über Phasen im Spiel dass nicht das Gefühl hatte, dass es da irgendwie einen Unterschied in der Qualität gibt.
Nö, überhaupt nicht. Wovon reden wir? Wir reden vom 24. Spieltag, dem 1. März und dem Freitagabendspiel SC Freiburg gegen den FC Bayern München, also der jetzt 9-Platzierte gegen den immer noch 2-Platzierten. Ich für meinen Teil habe das bei einem Kumpel auf der Couch mit Pizza und Bierchen geguckt und wir haben uns eigentlich gefreut. Also einfach als neutrale Zuschauer.
Schönes Fußballspiel.
Ein super Fußballspiel gesehen. Beide Mannschaften haben ihren Teil dazu beigetragen. Am Ende 4 richtig schöne Tore zu sehen bekommen. Am Ende dann aber natürlich mit einem völlig unbefriedigenden Ergebnis für den FC Bayern. Und das ist ein bisschen überraschend, muss ich sagen, nachdem man ja einen Spieltag zuvor am Samstag RB Leipzig 2-1 besiegt hatte. Diese Trotzreaktion, wir sprachen drüber, Tuchel sitzt auf dem Koffer und jetzt geht's wieder bergauf, ist somit auch irgendwie ein bisschen verpufft. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte mir nach dem Spiel, gut, 2-2 gegen Freiburg, das ist jetzt natürlich nicht optimal. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt direkt wieder so ein Echo gibt und für so hohe Wellen steht. Sie haben nicht verloren, sie haben nicht gewonnen, okay, fair enough. Aber da jetzt dann direkt irgendwie Ultimaten folgen zu lassen und Tuchel ist dann womöglich doch nach Lazio. Wir haben eingangs drüber gesprochen, du wirst nicht mehr schlau aus dem, was da unten in Süddeutschland passiert und mit was die als nächstes um die Ecke kommen. So langsam habe ich das Gefühl, sie machen schon der Schlagzeilen wegen und Hauptsache niemand redet über Leverkusen als Meister nachher. Man erzeugt einfach ein größeres Echo, egal worum es geht und dann ist plötzlich die nächste Saison. Aber gut, reden wir mal über das Spiel.
Ja, kurz noch zu der Situation. Ich verstehe es auch nicht so ganz, warum man jetzt nach einem Spiel, nachdem man eigentlich gesagt hat, wir machen jetzt bis Saisonende weiter, warum man das wieder komplett in Frage stellt. Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht war es immer noch so ein bisschen diese Hoffnung, dass man doch noch mal ins Titelrennen eingreift. Und jetzt war dann nach diesem 2-2 und Leverkusen hat wieder gewonnen, 10 Punkte Abstand, dass es jetzt wirklich so durchsickert. Ja, okay, das wird doch nichts mehr. Auch mit Tuchel nicht, ohne Tuchel nicht, völlig egal. Mittlerweile müssen wir gucken, dass wir Platz 2 überhaupt sichern, weil Stuttgart einfach auch von hinten ranrauscht und auf 4 Punkte dran ist. Vielleicht sickert das jetzt so langsam durch, weshalb die dann doch nervös werden. Das ist wahrscheinlich die erste Saison seit 11 Jahren, 12 Jahren ohne Titel wird. Das kennt der FC Bayern nicht und vielleicht werden sie dann deswegen jetzt einfach nochmal nervös. Ja, aber lass uns erstmal über das Spiel reden. Du hast schon gesagt, es waren auf jeden Fall 4 richtig schöne Tore.
Ja, also Freiburg kommt richtig gut ins Spiel, trifft nach 12 Minuten durch ein Traumtor von Günther und
Szene war so wild.
Die ganze Szene,
einfach,
ja.
Also der Fallrückzieher an die Latte vorher noch, ich weiß gar nicht von wem, von Soloi, glaube ich, richtig wilde Szene und dann irgendwie eigentlich unglücklich nochmal dem Günther auf dem linken Schlappen geköpft, war gar nicht unglücklich, war sogar von einem Freiburger im Kopfballduell am 16er durchgesetzt und ja, also Schusstechnik, man hat das Tor dann in der Wiederholung wahrscheinlich 25 Mal gesehen und das auch zu Recht, weil also das bildest du in jedem Lehrbuch, in jedem YouTube-Tutorial, würdest du genau so zeigen, wie man Volley schießt und dann schweißt er den da schön unten rechts rein, richtig, richtig schöne Bude.
Ja, geht einfach noch die perfekte Flugbahn um Dyer ist es, glaube ich, herum, schlägt da zwischen Innenpfosten und Fingerspitze von Neuer ein, also richtig geile Hütte. Und Günther als Linksverteidiger, der ja so ein bisschen gehandicapt ins Spiel gegangen ist mit seiner Manschette, jubelt dann auch mit eben jener Manschette für meine Begriffe fast schon ein bisschen zu. Ich habe ihn schon auf der Auswechselbank gesehen, so nach dem Motto, oh, beim Jubeln wieder aufgerissen. Also brutale Hütte, richtig geil. Aber Und das hat man dann, ich fand es ein bisschen überraschend, nicht kommen sehen. Bayern konnte auch schön. Mathis Tell, der gestartet ist, entschießt ein nicht weniger schönes Tor. Also auch eine komplett brutale Bude, wenn du mich fragst. Und schlänzt ihn in dem Fall. Fast aus dem Stand von der
Strafraumkante. Ganze Bewegung. Das war so, Ball so leicht, oder was heißt leicht, Ball angenommen, aber in der Annahme schon eigentlich direkt so ein Stück nach rechts gelegt, um direkt abzuschließen und dann schlänzelt er, also Ball wird immer länger, da hätte der Torwart wahrscheinlich 2-2 groß sein müssen, um da noch ranzukommen. Ja, schöne Szene, hat mir auch richtig gut gefallen und ich hoffe einfach, dass so ein Mathis Tell, dass der jetzt auch einfach beim FC Bayern wirklich so eine neue Ära prägt und das nicht so ein Kandidat ist, der jetzt irgendwie dann eben Harry Kane vor der Nase hat, vielleicht als Mittelstürmer oder auch auf den Außen starke Konkurrenz und dass der dann doch nochmal irgendwie wieder wechselt, weil an dem werden wir sonst, glaube ich, noch richtig viel Spaß haben. Also hier immer, wenn der spielt, das ist so ein Spieler, du hast ja immer das Gefühl, okay, das wird gefährlich. Wenn der in Ballnähe ist, der hat so einen Zug zum Tor, der hat einen starken Abschluss und der Junge ist irgendwie gerade mal 18. Wahnsinn, ja, richtig, ja, richtig geiler Kicker. Der wird jetzt 19 im April erst und da hast du das Gefühl, der ist schon komplett etabliert bei den Bayern.
Gut, dass oder interessant, dass du es ansprichst. Kane, also es wird ja auch irgendwie in München immer so vom Platzhirsch und dem Kronprinz gesprochen. Kane war nicht da im Spiel, ne? Also nachdem er jetzt ja gegen Leipzig mal wieder ein bisschen mehr in Erscheinung getreten ist, auch hier wieder wenig eingebunden, noch weniger wirklich richtig gefährliche Szenen, wieder kein Treffer. Was heißt wieder kein Treffer, ne? Der Typ schießt die ganze Liga kurz und klein, aber in der Rückrunde merkst du, da ist ein bisschen Sand im Getriebe. Aber gut, wir werden sehen, ob Tell auf das Niveau, das ist ja auch eine, wie soll ich sagen, große Fußstapfen, ob er auf das kommt, ja. Aber er bringt auf jeden Fall ganz, ganz viel mit, um das Potenzial oder potenziell schaffen zu können.
Das muss ja auch nicht nächstes Jahr sein, ne? Nee, also wie gesagt, der ist 18, wird jetzt bald 19 Jahre alt. Ich glaube, wenn der jetzt noch nicht jede Saison 34 Spiele macht, sondern eher 20, 22 bis 25 und immer wieder seine Chancen bekommt, dann wird das für seine Entwicklung auch nicht schlecht sein, weil ja, wenn es um die Mittelstürmerposition geht, wird es erstmal keinen Weg um Harry Kane herumgeben. Aber ja.
Aber wenn er.
Sehe ich auch.
Ja, sorry.
Wollte ich auch sagen, sehe ich auch so. Ja, Harry Kane, der schießt immer noch viele Tore, aber der zehrt auch, was so die Anzahl der Tore angeht, der zehrt auch sehr von der Hinrunde noch und da merkt man eben schon, dass es jetzt aktuell bei Bayern einfach generell nicht so gut läuft, weil wo merkst du es als erstes bei dem Mittelstürmer, der vorne drin steht, wenn es insgesamt nicht so gut läuft, dann schießt er automatisch weniger Tore und das ist ja fast schon ein bisschen auch sinnbildlich für die Phase, in der die Bayern aktuell stecken, weil läuft halt einfach nicht so rund wie noch in der Hinrunde.
Mhm. Lass Mathis Tell mal 21 werden, so alt ist nämlich Jamal Musiala und was der dann veranstaltet hat, mein lieber Herr Gesangsverein. Dieses Tor war einfach auch nur Zucker. Wir reden hier vom Traumsolo, was er da in der Box abgezündet hat. Er schlägt einen Haken nach dem anderen, lässt Sedilia aussteigen, geht dann noch irgendwie zwischen, ich glaube, Doan und Eggestein durch und schlenzt dann um Eggesteins Standbein herum das Ding ins lange Eck. Und das war einfach eine fließende Bewegung.
Ja, das finde ich auch, das fand ich das Krasse, dass der ja diesen Haken nach rechts macht, aber ja gar, also normalerweise würdest du sagen, okay, jetzt macht er noch einen Zwischenschritt, aber der macht diesen Haken nach rechts und in einer Bewegung eigentlich direkt den Abschluss, sodass der Verteidiger, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht und auch der Torwart, da hat man so ein bisschen eine Reaktion gesehen, so, hä, wie kann der Ball denn jetzt schon im Tor sein, weil das so schnell ging, die hatten gar keine Zeit zu reagieren, weil er natürlich irgendwie einen Vorsprung hat, weil er weiß, was er machen will und die erstmal nur reagieren müssen, aber die Zeit zum Reagieren war in der Szene einfach nicht da, weil der kleine Bambi, den einfach wirklich um den Gegner rumlegt und einfach direkt Pfosten rein. Ja, ich freue mich auf die EM und hoffe einfach, dass er da dann irgendwann auch die Leistung zeigt, die er bei den Bayern zeigt, weil das ist ja im DFB-Dress noch ein bisschen schuldig, aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da, dass es im Sommer gut aussieht.
Ja, gut. Feierabend ist dann noch lange nicht. Am Ende, nämlich in der 87. Minute, entscheidet sich Lukas Höhler, nochmal einen draufzusetzen, auch wenn das jetzt nicht ein schöneres Tor war als das von Musiala oder Tell oder Günther, aber trotzdem auch ein sehr schönes Tor.
Passt in den Abend.
Passte einfach rein. Er kriegt den Ball im Strafraum halb rechts irgendwie auf, ja, was ist das so, 1,60 Meter, Meter 50 irgendwie aus der Luft gepflückt. Für meine Begriffe sah das anatomisch irgendwie merkwürdig aus. Ich fand, der Ball war A, zu hoch und B, viel zu nah am Körper, als dass er diese Bewegung, diesen Abschluss hätte hinkriegen können. Aber hat es trotzdem irgendwie geschafft. Dem Ding,
irgendwie hat er es hinbekommen.
Ja, ja, dem Ding Volley so viel Macht zu verleihen, dass der aus diesem, ja, aus dem Stand in der Luft den Ball ins lange Eck befördert. Neuer machtlos. 2-2. Also, ja, auch wieder ein herrliches Tor auf seine eigene Art und Weise.
Absolut. Und am Ende dann finde ich auch ein gerechter Endstand. Ja. Weil, ja, Bayern ist stark zurückgekommen. Die haben das Spiel gedreht. Oder was heißt stark zurückgekommen? Es war jetzt nicht, dass sie dann Freiburg an die Wand gespielt haben.
Nein,
aber
nein,
sie sind
nein.
Nach frühen Rückstand auf, auswärts sind sie zurückgekommen. Aber phasenweise war SC Freiburg, die waren wirklich gut im Spiel. Die haben Bayern ordentlich unter Druck gesetzt, sodass man am Ende, glaube ich, gut sagen kann, dass es ein verdienter Punkt für die Freiburger ist. Auch wenn man sich die Statistiken anguckt, das ist alles sehr ähnlich, außer natürlich irgendwie bei den Pässen und Ballbesitz. Das ist klar, dass die Bayern da immer im Plus haben, weil sie einfach spielerisch die stärkste Mannschaft sind. Lassen wir jetzt Leverkusen mal vielleicht raus. Im direkten Duell hat man es gesehen, dass die vielleicht aktuell die Nase vorn haben. Aber grundsätzlich sehen so eben die Spieler vom FC Bayern aus, mit wenigen Ausnahmen. Expected Goals 1:3 zu 1:6. Das deutet viel aus der Statistik auch auf dieses am Ende verdiente Unentschieden hinaus.
Finde ich auch. Also
deutet darauf hin.
So. Ja, so oder so ähnlich, aber du machst inhaltlich einen Punkt, den nehme ich, da gehe ich mit. Die Bayern werden jetzt natürlich kompletten Fokus auf Rom legen, aber in der Bundesliga, um vielleicht im Wettbewerb zu bleiben, zu Hause gegen Mainz, den Tabellenvorletzten, beweisen müssen, dass sie auch das wieder abhaken können. Also es kann jetzt nicht angehen, dass man hier keine Reaktion zeigt. Das ist, da bin ich einfach sehr gespannt drauf. Und, ja. Und die Freiburger ihrerseits, die sich jetzt auf dem 9. Tabellenplatz wiederfinden, müssen auch zu einem, ja, Abstiegskandidaten, nämlich an der Kastropper nach Bochum, spielen diese Saison weiter, die wir irgendwie über die Freiburger schon die ganze Zeit konsternieren, nämlich das ist so eine Saison mit Auf und Abs, aber jetzt gerade scheint sie sich eher gefangen zu haben und gehören zu der Tabellenhälfte, die sich um die internationalen Plätze kloppt. Das ist ja diese Saison so ausufernd wie nie zuvor. Ich glaube, 8 Mannschaften können nachher international spielen. Vielleicht sogar mehr, wenn es einen Zweitliga-Pokalsieger geben sollte.
Das wäre wild auf jeden Fall. Ja. Kurzer Einschub noch zu der Tabellensituation. Ich habe es gerade schon gesagt, Stuttgart ist den Bayern auf den Fersen und man muss auch einfach mal sagen, dass Stuttgart 50 Punkte auf dem Konto hat bei 24 Spielen. Ist das ein Schnitt von mehr als 2 Punkten? Und wenn die das durchziehen, hätten die am Ende um die 68 bis 70 Punkte. Und da muss man halt auch einfach mal sagen, ja, sucks to be Stuttgart dieses Jahr, weil das hat auch schon in dem einen oder anderen Jahr, wenn die Bayern mal geschwächelt haben, zum Meistertitel gereicht.
Ja, ja.
Dieses Jahr können wir schon sagen, wird es auf jeden Fall nicht reichen, weil Leverkusen hat mittlerweile 64 Punkte und die steuern eher auf die 80 zu. Aber das macht nochmal deutlich, was für eine krank geile Saison der VfB Stuttgart spielt, die ja auch jetzt am Wochenende schon wieder gewonnen haben. Gyrassi kommt wieder ein bisschen in Form, hat mal wieder 2 Buden gemacht. Sprechen jetzt nicht noch dezidiert zu dem Spiel, aber das als kleinen Einschub muss man auch dem VfB Stuttgart einfach mal Respekt zollen, weil ja, also die stehen da mittlerweile absolut zu Recht oben. Wir hatten immer mal wieder in der einen oder anderen Folge so, ja, ziehen die das jetzt wirklich durch? Und mittlerweile würde ich sagen, ja, die ziehen das durch und die kommen auch in die Champions League. Dafür sehe ich Dortmund und Leipzig nicht konstant genug, dass die denen jetzt noch 6-7 Punkte auf 10 Spielen abnehmen, es sei denn, da kommt das eine oder andere Team doch nochmal in den Lauf, das ist aktuell nicht abzusehen, deswegen, ja, sieht man wahrscheinlich den VfB Stuttgart mindestens in der Euroleague und sehr wahrscheinlich sogar in der Champions League, finde ich gut. Gehen wir zum nächsten Spiel über oder haben wir noch was zu den Bayern?
Nee, also das nächste Spiel hat mit Champions League und Euroleague überhaupt nichts zu tun.
Ich wollte gerade sagen, anderes Extrem.
Anderes Extrem, vor allen Dingen die Heimmannschaft. Wir reden hier von den Lilien von Darmstadt, die zu Hause gegen Augsburg ran mussten. Und nachdem Darmstadt ja letzte Woche, das muss man sagen, um den Sieg gebracht wurde, durch diese Szene, durch diese Handspielszene kurz vor Erzielung des 2:1-Treffers in der Nachspielzeit, habe ich dieses Spiel so nicht kommen sehen. Was ist passiert?
Ich auch überhaupt nicht.
Darmstadt ist komplett auseinandergefallen und hat leider Gottes nicht eine Sekunde lang den Anschein erweckt, eine Profimannschaft im deutschen Profifußball zu sein. Die haben sich von Augsburg 6-0 schlachten lassen, das muss man einfach so sagen.
Die
und
wurden
Fehler gemacht. Also wir haben
richtig auseinandergeschraubt.
Wir haben uns hin und her geschrieben und dann, was machen die da? Was ist das? Meinen die das ernst? Das ist jetzt ja wohl Slapstick. Okay, die haben eine Wette platziert. Das Ding ist verschoben. Also das war ja komplett Slapstick.
Ja, absolut. Es geht mit dem 1-0 für Augsburg los. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch die Highlights gerne mal irgendwo an. Es ist wirklich ein erstklassiger Diagonalball in den eigenen 16er, wo Tietz, der ehemalige Darmstädter, einfach steht und sich wahrscheinlich, dass der den überhaupt gemacht hat, das sieht einfach aus, ich habe Respekt vor dem Tor, weil mit dem Pass kann er nicht gerechnet haben, weil das ist wirklich von allen Pässen, die der Außenverteidiger hätte spielen können, war das eigentlich der allerletzte, den du als Stürmer, als lauernder Stürmer, als pressender Stürmer erwarten kannst, weil Tietz steht am 16er und bekommt den Ball einfach genau in den Fuß. Torwart noch leicht versetzt zum Tor, weil er eben anspielbar sein wollte. Und ja, Tietz muss ihn einfach nur noch reinschieben. Und da hast du schon gedacht, so okay, das ist ein Statement, der Ball. Also da muss man schon, weiß ich nicht, was der sich in dem Moment gedacht hat. Und es geht ja wirklich dann irgendwann auch Schlag auf Schlag. Also haben sie erstmal 10 Minuten Ruhe gehabt. In meiner 12. Minute kommt schon das 2-0. Und am Ende steht es nach 29 Minuten, waren es, glaube ich, steht es 5-0. Dementsprechend hat Darmstadt auch nach 20 Minuten, glaube ich, schon dreifach gewechselt beim Stand vom 3-0. Und jetzt wird doppelt gewechselt. Jasula und Müller raus. Aber ja, hat in dem Fall dann auch nicht so wirklich geholfen. Und da wussten wahrscheinlich auch die Augsburger nicht so, wie denen da gerade geschieht, weil das sah teilweise wirklich so einfach aus. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, weil das Spiel gegen Bremen, das war ein gutes Spiel unter den Bedingungen oder mit den Mitteln, die Darmstadt hat, war es ein richtig gutes Spiel, was sie eigentlich auch hätten gewinnen müssen. Lassen wir mal die Handregel außen vor, dann gewinnen die das Spiel auch. Deswegen hat mich sehr gewundert, dass man dann direkt im nächsten Spiel vor heimischer Kulisse so auseinanderfällt und ist für mich auch so ein bisschen jetzt das letzte Spiel gewesen, was es gebraucht hat, um zu sagen, okay, der Abstieg ist eigentlich besiegelt, auch wenn es von den Punkten her easy noch machbar wäre, aber in der Verfassung, in der sie aktuell sind, sehe ich da gar keine Perspektive für die erste Liga.
Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Was mich so ein bisschen wundert, die Passquote von 74%, die hätte ich fast noch niedriger erwartet. Ja, bei diesem Fehlpass-Festival und auch den Fehlern, die sie gemacht haben, hätte ich da mit noch weniger gerechnet. Ist nichtsdestotrotz ein unterirdischer Wert, aber ist vielleicht so ein bisschen, hat so ein bisschen Symbolcharakter, diese eine Statistik für das, was wir da zu sehen bekommen haben. Es hat auch noch unschöne Szenen dann auf den Tribünen gegeben, unter Darmstädtern hat man sich gegenseitig auf die Mappe gehauen, weil offensichtlich der Umgang mit der Mannschaft dem einen oder anderen Fan nicht gefallen hat und die Beschwerde wiederum dann als Beleidigung gegen die eigenen Fans aufgefasst wurde. Das kam zu unschönen Szenen, die in einem Fußballstudio überhaupt nichts zu suchen haben. Aber da hast du gemerkt, es liegt bei jedem in diesem Stadion, liegen die Nerven blank. Ich habe da ungläubig zugeguckt. Und jetzt nochmal deine These oder auch die tabellarische Situation. Rein rechnerisch ist das alles noch drin und natürlich musst du irgendwie, darfst du nicht aufgeben, aber du spielst jetzt gegen Leipzig, dann gegen die Bayern und dann hast du zwei entscheidende Duelle, Bochum und Mainz, die du eigentlich schon für dich ziehen musst. Ich schreibe die Darmstädter nicht ab, ja, die haben auch irgendwo ein Kämpferherz und so ein Tag wie jetzt am Wochenende kann jeder Mannschaft mal passieren, aber das war schon gruselig, also das kann man nicht anders sagen. Ja. Gut, die Augsburger auf ihrer Seite haben das Ganze natürlich dankend angenommen, sind jetzt dank dieses furiosen Auswärtserfolgs auf Platz 10. Letzten Endes sollte die Messe jetzt gelesen sein, was das Thema Abstieg angeht.
Ja, die schielen ja eher nochmal nach oben.
Jetzt kann man eher nochmal auf Platz 7 schielen, ganz genau, das sind 4 Punkte. Was das Programm der Augsburger angeht, um da jetzt auch nochmal so ein bisschen die Vorausschau zu machen, Heidenheim zu Hause, Wolfsburg auswärts sind die nächsten beiden Spiele. Die haben jetzt im restlichen Verlauf der Saison noch zwei Kracher und das ist eben am Ende Stuttgart und Leverkusen. Das sind die letzten beiden Spieltage. Da kann es natürlich nochmal entscheidend werden, wenn es um Europa geht. Ich glaube, Augsburg schätzt sich glücklich, dass diese beiden letzten Spiele keine Endspiele um einen möglichen Klassenerhalt, sondern eher um einen Bonus-Europa-Einzug wären. Und damit Haken an das Spiel.
Ja, ja. Abschließend von meiner Seite, ich finde es krass, dass Augsburg gefühlt jedes Jahr immer wieder in der Verlosung ist um die auf den Abstieg und auch direkten Abstieg. Und aber wie lange sind die jetzt in der Bundesliga?
10 Jahre.
15 Jahre. Also gefühlt schon sehr lang und irgendwie, ja, immer noch nicht abgestiegen. Ist auch irgendwie krass. Muss man ja auch schon fast den Hut vorziehen, dass sie das trotzdem jedes Jahr wieder schaffen, eigentlich dann doch nicht abzusteigen. Das ist schon ganz anderen Vereinen passiert, ne? Ja.
Die sind 11, 12 haben sie Bundesliga gespielt.
Naja, krass. Ja. 13. Saison, erste Liga. Ja. Stark.
Bescheid.
Und unter anderem auch schon ein Achtelfinale gegen den FC Liverpool in der Euroleague bestritten. Mehr internationale Spiele als der HSV seit dieser Zeit.
Gut. War der Boom.
Ja.
Schön. Kommen wir zum letzten Spiel in der Rubrik 3 aus 9 und das sind die Kölner im Nachbarschaftsduell gegen Bayer Leverkusen, den Tabellenführer.
Du sagst ganz bewusst Nachbarschaftsduell, das ist für euch Kölner, es ist kein Derby, ne?
Nein, die Leverkusen hätten
also
das
natürlich
gerne.
Also es wird ja mal medial, wird es ja auch irgendwie hochstilisiert, aber es ist kein Derby. Gladbach ist ein Derby, Düsseldorf ist ein Derby.
Ja, ja. Also Leverkusen hätte das gerne, aber warum sollen wir jetzt...
Die haben ja sonst nichts.
Ja, was sollen wir denn jetzt mit dem Parkplatz da auf der anderen Rheinseite ein Derby draus machen oder was? Nee.
Ja, aber es wird schöner Fußball gespielt auf diesem Parkplatz. Das muss man auch anerkennen.
Das ist in dieser Saison zutreffend. Das muss man auch neidlos anerkennen. Wir versuchen ja irgendwie Objektivität zu wahren. Gehen wir aufs Spiel ein. Spiel startet 11 gegen 11, hat sich aber nach 15 Minuten oder 14 Minuten erledigt, weil Thielmann rot sieht. Da würde mich interessieren, deine neutrale Sicht auf die Situation. Ist das klar rot und ja, oder werte mal die ganze Situation ein irgendwie?
Ich muss sagen, ich bin da aus dem Stadion gekommen und habe das noch gar nicht gesehen.
Okay.
Ich google gerade mal parallel, ob ich irgendwo ein kurzes Video dazu finde, aber okay. Versuche mir das doch mal kurz zu beschreiben. Ja, ich sehe hier YouTube, rote Karte Thielmann, aber ich glaube, das sieht nach einer Dia-Slideshow aus, aber ich versuche das mal kurz, ob
also
ich das hier hinbekomme.
Ich beschreibe das mal aus meiner Sicht. Ja. Leverkusen in der Vorwärtsbewegung, Chaka ballführend, Thielmann geht hinterher, kommt von hinten, grätscht nicht, sondern macht einen Schritt auf seine Achillesferse, in dem Fall das Standbein, mit offener Sohle. Aber es ist halt kein Tempo in der Situation. Ne? Es ist fast wie so ein Gehschritt, ein schnellerer Gehschritt. Chaka geht zu Boden, Thielmann entschuldigt sich sofort. Man hat also klar auch gesehen, es war keine Absicht. Es wirkte schon fast irgendwie unglücklich. Es sah dumm aus, weil da muss er überhaupt nicht hingehen, der Ball ist weg. Also was er sich dabei gedacht hat, das ist tatsächlich fraglich. Aber es war kein bösartiges Foul mit Anlauf in den Mann rein und los geht das. Chaka ist der Schiedsrichter, pfeift erstmal gar nichts, nicht mal gelb, ja, sondern einfach nur Freistoß.
Ja, stimmt, über Videoschiedsrichter ist es entschieden.
Genau, ne? Und Chaka ist am Lamentieren wie ein König, will, dass sich der Schiedsrichter das anguckt, schlägt auch die Entschuldigung von Thielmann zweimal aus, hat überhaupt kein Interesse daran, dass die Situation so liegen gelassen wird, wie vom Schiedsrichter intuitiv eben getan. Und dann kommt auch irgendwann der Anruf aus dem Keller. Auch da ist Chaka noch dabei und sagt, jetzt guck mal ganz genau hin. Dann sieht Thielmann rot nach Anschauen der Bilder. Ich finde, es ist eine vertretbare Entscheidung. Auf jeden Fall ist das rot. Und danach ist dann Timo Hübers mit Chaka im Dialog. So nach dem Motto, du bist direkt aufgestanden, du hast dir nichts getan. Es war keine böse Absicht, es war keine schnelle Bewegung. Muss das denn sein, dass es rot ist? Und Chaka macht einen auf mega unschuldig und signalisiert, oh ja, du, wenn er das so entscheidet, dann frag mich auch nicht, da kann ich auch nicht. Das finde ich sowas von sowas von scheinheilig. Und das ist mir generell in dem Spiel aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dir das in anderen Spielen von Leverkusen die Saison auch schon aufgefallen ist. Die sind bei jeder Schiedsrichterentscheidung mit 5, 6 Mann beim Schiedsrichter. So schnell kannst du gar nicht gucken. Also das ist unglaublich.
Ich hab's jetzt hier gerade noch mal.
Ja, aber genau, ja. Wie siehst du die Szene?
Ich gucke jetzt hier gerade noch mal rein. Er geht halt mit offener Sohle auf die Achillesferse. Ja. Ne? Also die Höhe.
Ja, das ist die neue Regel.
Sowas pfeifen sie halt, ne?
Ja, ja, sobald es die neue Regel seit dieser Saison ist. Und das ist auch okay. Also ich finde es in Ordnung.
Jetzt sieht man es nochmal in anderen Einstellungen, die auch der Schiedsrichter beim Videobeweis dann sich angeguckt hat. Das ist eigentlich ein Allerweltsfoul, aber so, er ist halt auch ein völlig dummes Foul, weil er hat gar keine Chance auf den Ball. Der Ball ist 2 Meter weg. Ja, kann man wahrscheinlich so geben. Die andere Szene habe ich jetzt dann noch nicht gesehen, dass Chaka sich sozusagen darüber sehr beschwert oder auch kein Interesse hat, irgendwie zu sagen, ja, okay, Entschuldigung angenommen oder so. Ist natürlich auch, Chaka ist halt auch ein cleverer Spieler, der weiß das auch, das ist ein Derby, der nimmt sowas natürlich gerne an. Ansonsten ist mir bisher noch nicht aufgefallen, dass Leverkusen immer sehr stark am Lamentieren ist.
Naja, gut. Matchplan ist natürlich damit über den Haufen geworfen. Du spielst zu 10, es wird ein 4-4-1. Und ich saß dann und dachte, gut, jetzt geht's halt dahin. Dem war nicht so. Der FC hat das wirklich, wirklich tapfer gemacht, gut organisiert.
Immer da habe ich dann auch irgendwann eingeschaltet. Ja. Also jetzt bin ich wieder an Bord.
Du bist wieder drin.
Hat
das wirklich gut gemacht. Leverkusen war schon fast ein wenig nervös ob der Situation, dass man jetzt natürlich auch viel zu verlieren hätte gegen 10 Kölner. Noch mehr als sowieso schon. Und spielt sich jetzt auch nicht irgendwie eine Chance nach der anderen raus. Die haben uns das ganze Spiel nicht gegen die Wand gespielt. Frimpong macht dann in der 38. Minute recht aus dem Nichts das Tor. Und das, nachdem Köln auch ein, zwei Konterchancen gesetzt hat, wo deutlich mehr drin gewesen wäre. Aber gut, Leverkusen führt dann eben nach Vorarbeit von Schick, der das Leder noch so ein bisschen in die Mitte touchiert, wo Frimpong dann einfach schneller ist als Finkräfe, zum 1-0. Und ja, was dann letzten Endes kurz vor der Halbzeit nochmal passiert, auch da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, ist die Szene von Adamian, der ein wirklich gutes Spiel als Startspieler im Sturmzentrum gemacht hat, meiner Auffassung nach, der in der Box von hinten von Grimaldo angesprungen wird, während er versucht, einen Kopfball aufs Tor zu setzen. Da hätte ich mir gewünscht, dass sich der Schiedsrichter das mal anguckt. Wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich, auch da ist es ja mittlerweile eher die Regel, oder das versuchen sie auch zu machen, dann eben bei solchen Szenen, wo das keine klare Fehlentscheidung ist, wirklich auch gar nicht einzugreifen, weil grundsätzlich wurde viel zu häufig in der Vergangenheit eingegriffen bei Szenen, die eigentlich in der Situation richtig bewertet wurden oder eben so bewertet wurden, wie der Schiedsrichter das eben entschieden hat. Dann finde ich es grundsätzlich gut, da nicht bei jeder Kleinigkeit auch drauf zu schauen. Hätte der Schiedsrichter initial gesagt, ja, war vielleicht ein Elfmeter, dann hätte ich mir vorstellen können, dass sie es nicht zurücknehmen, weil es nicht genug gewesen wäre. Bin dann aber auch Freund, und ich, du ja, glaube ich, auch Freund der Tatsachenentscheidungen, finde es dann auch gut, die Entscheidungsgewalt beim Schiedsrichter zu lassen. Kann aber auch dein Groll dann verstehen, weil in der Vergangenheit sich eben auch andere Szenen, die harmloser waren, vermeintlich angeschaut wurden. Aber mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Also ich kann verstehen, dass du dir gewünscht hättest, dass man sich's anschaut. Ich konnte die Entscheidung aber irgendwie auch ganz gut nachvollziehen, dass man sich da den Schiedsrichter nicht nochmal rausschickt, sondern das im Keller entschieden hat, dass es keine klare Fehlentscheidung ist.
Köln kommt dann gut aus der Halbzeit raus, hat dann auch 5, 6 Minuten nach Wiederanpfiff mächtig Pech, einen guten Konter gesetzt, Alidou leitet ein, schickt Carstensen in den halbrechten Raum in die Box, beziehungsweise außerhalb der Box, er flankt in den Rückraum, Adamian riecht das gut, gegen den Lauf, Innenpfosten springt raus. Ja, das ist dann einfach so. Auf der anderen Seite wird er abgefälscht und geht Frimpong vor die Füße. Und hier fehlt dann als Abstiegskandidat auch das Spielglück. Das kennen wir irgendwie aus dieser Saison. Aber es war gut zu sehen, dass die Reaktion da war. Leverkusen hat auch diese ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff es nicht geschafft, den Druck zu erzeugen, den man erwartet hätte. Klar hatten die mehr Ballbesitz und auch irgendwie Feldvorteile, was das angeht, vor allen Dingen mit 11 Mann. Aber das war nicht brillierend, das war nicht irgendwie, oho, hier kommt die Werkself, die uns zerpflückt. Von daher, ja, Kudos an die 10 Mann, die es irgendwie versucht haben rauszureißen. Grimaldo macht dann den Deckel drauf. Nach dem Pfostentreffer dachte ich schon, okay, wenn der nicht reingeht, dann holst du ja auch heute nichts mehr, dann hast du das Glück nicht. Dann
das wurden brauchst du dann in so einem Spiel auch, dass du dann da irgendwie ein 1-1 machst, dich dann hinten reinstellen kannst und diesen Punkt irgendwie mitnimmst. Aber also auch mit 11 Mann musst du ja am Ende froh sein, dass oder nicht froh sein, sondern kannst du trotzdem, hättest du zufrieden sein können mit der Leistung, dass du dich eben nicht hinten reingestellt hast, sondern wirklich versuchst hast mitzuspielen und auch den ein oder anderen Konter gesetzt hast. Von daher war es insgesamt eine völlig zufriedenstellende Leistung für den FC, der ja auch Hoffnung gibt für die weiteren Spiele, dass er eben genug Potenzial ist, um eben eine gute Rolle auch gegen starke Gegner zu spielen und dann gegen vermeintlich schwächere Gegner auch was zu holen.
Ich hoffe, wir können es mitnehmen. Auf die Statistiken lohnt es sich nicht richtig einzugehen, weil die natürlich durch die sehr lange Überzahl völlig verfälscht sind. Also wenn wir uns jetzt den Ballbesitz von 78% für Leverkusen reinziehen, da würde jeder aufschreien und sagen, was ist denn da passiert? Naja gut, 11 gegen 10, Ballbesitz, starke Mannschaft.
Die so sind eh schon stark, also dann haben sie noch mehr Platz. Kein Wunder eigentlich,
So ist es. Kurz auf den Ausblick der beiden Teams. Köln fährt jetzt zum Derby nach Gladbach und empfängt dann eben Leipzig zu Hause. Und die Leverkusener ihrerseits haben jetzt erstmal Euroleague in Karabakh und dann in der Bundesliga Heimspiel gegen Leverkusen und Auswärtsspiel in Freiburg.
Gegen wen spielen sie zu Hause? Weil Leverkusen spielt zu Hause nicht gegen Leverkusen.
Gegen Wolfsburg.
Ach so, ja, du hast gesagt Leverkusen dann zu Hause gegen Leverkusen.
Oh, ja, das. Dann wollte ich wahrscheinlich sagen, Werksverein gegen Werksverein. So.
Ja, nee, die können sich dieses Jahr auch wirklich nur selber schlagen. Also eigentlich spielt jedes Spiel ab jetzt Leverkusen gegen Leverkusen. Aber ihr könnt Gladbach nochmal ordentlich reinziehen. Bin gespannt, wie ihr euch im Derby schlagt.
Ja, wir müssen natürlich jetzt auf Thiemann verzichten, auf Jubicic verzichten. Aber wir sind es ja gewohnt, auf Stammspieler verzichten zu müssen diese Saison.
Auch da werden Derby wir ist auch finden. Egal, wer da auf dem Platz steht.
Nö, ja. Okay.
Ja, um das zu sagen.
Lassen wir das mal so stehen.
Ja, weil Gladbach dieses Jahr jetzt auch nicht überragend ist. Ich glaube, da geht mehr über Emotionen und Einsatz als fußballerisch, weil das ist bei beiden Teams dieses Jahr schwankend. Bei den Gladbachern noch ein bisschen schwankender als bei euch. Aber
sie schwanken noch. Ne?
Sie schwanken noch, ja.
Ach, schön. So, Guti, machen wir draus 9 zu und gehen rüber.
Gehen rüber. Wir wollten ja heute mal ein bisschen knackigere Folge machen und ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Hier kommt jetzt auf jeden Fall erstmal der Einspieler für unsere Kategorie Titel, Tore, Temperamente. Wir machen wieder einen Blick in die Vergangenheit, werfen einen Blick in die Vergangenheit und sprechen über ein paar. Diesen Monat sind es vor allem ein paar Stürmerlegenden, möchte ich sagen. Also hier der Einspieler.
Titel, Tore, Temperamente.
So, muss man nochmal kurz notieren, wann ich diesen Einspieler wieder einbauen muss. Ich vergesse es nämlich jedes Mal wieder und dann suche ich wie so ein Hirni in der Folge und muss da immer reinskippen. Wir sprechen über die drei Fußballer des Monats, beziehungsweise über, nicht über den Fußballer des Monats, weil das war im Monat März 2004. Oh mein Gott, es ist wirklich 20 Jahre her. Denn den Titel hat sich in dem Monat Räumer Kai geholt und den haben wir schon letzten Monat besprochen, weil er da, glaube ich, auf Platz 2 oder 3 gelandet ist. Das heißt, heute sprechen wir. Mit wem wollen wir anfangen? Wir fangen auf Platz 3 an, wirklich. Ne? Von 3 bis 2, würde ich sagen, gehen wir durch.
Vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die Rubrik noch nicht kennen. Wir gehen 20 Jahre zurück in die Vergangenheit und gucken uns im jeweiligen Monat, in dem wir uns jetzt befinden, die Top 3 Spieler des Monats an. Und
genau, damals wurden die nämlich gewählt von den Spielern, glaube ich sogar selber, von den Kapitänen.
Von den Kapitänen, ja.
Von den Kapitänen wurde das gewählt und die Top 3 wurden dann veröffentlicht, wer es geworden ist. Wie gesagt, Spieler des Monats März 2004, Roy Mackay. Jetzt gucke ich auch gerade noch mal nach, der war letzten Monat, im Dezember hatten wir ihn schon auf Platz 2, ist schon ein bisschen her. Aber deswegen besprechen wir den heute nicht erneut, sondern sprechen über den erstmal den dritten Platz.
Yes.
Einer der für mich mit geilsten Stürmer, die wir in der Bundesliga hatten in den letzten 20 Jahren.
Ja, definitiv.
Ich fand ihn immer richtig, richtig nice. Und der war ja auch eigentlich schon so ein Vorreiter für die Stürmerposition heute. Also dieser mitspielende Stürmer, technisch stark, abschlussstark, groß und bullig. Wir reden über Dimitar Berbatov. Und ich habe schon mal ein bisschen geluschert auf die Saison 2-3, 2-4. War so ein bisschen auch seine Breakout-Saison in der Bundesliga. Vorher schon 2 Jahre Bundesliga gespielt. In der ersten Saison wenig stattgefunden. Da hat er nur 6 Spiele gemacht. Zweite Saison 24 Spiele, 8 Tore. Da konnte man schon erkennen, der Mann kann was. Jetzt habe ich ein Jahr unterschlagen. Sogar dann noch ein Jahr. 24 Spiele, 4 Tore. Auch noch gar nicht so doll. Aber dann 2-3, 2-4 in der Saison, in der wir uns jetzt quasi zeitlich befinden. 16 Buden, 9 Scorer in 33 Spielen und spätestens dann war Dimitar Berbatov in der Bundesliga angekommen. Hast du eine spezielle Berbatov-Story? Hast du auch vielleicht, abgesehen von Leverkusen, einen Verein, wo du ihn vor allem mit in Verbindung bringst? Weil da ist ja ein bisschen rumgekommen auch der Junge.
Ja, also ich muss tatsächlich an seine Zeit bei Manchester United denken, einfach weil ich das damals einen wilden Wechsel fand und irgendwie auch, ja, Manchester war ja das Maß aller Dinge und
damals auch einfach richtig stark.
Ja, genau. Und obwohl Berbatov, da gehe ich komplett mit, was du sagst, ein richtig geiler Neuner, spielender Neuner war, fand ich den Wechsel damals überraschend, das weiß ich noch. Da habe ich gedacht, oh, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht
erwartet. Der hat ja aber auch einen Zwischenschritt gemacht, ne? Also der ist von Leverkusen erst zu Tottenham.
Genau.
Aber und dann nach 2 Jahren Tottenham, wo er gut war, aber auch, und das gehe ich mit, eigentlich nicht so gut, dass man gesagt hätte, ja, okay, das ist jetzt einer für Manchester United. Er hat da auch in 2 Saisons bei Tottenham 12 Tore, 9 Scorer, 15 Tore, 11 Scorer in 2 Saisons. Da kann man schon sagen, okay, er hat auf jeden Fall den Sprung Bundesliga auf Premier League, das hat er vollzogen. Aber diesen ganz großen Schritt zu ManU hätte ich ihm persönlich auch nicht zugetraut. Das stimmt.
Genau, also was ich eher meine ist, wenn du so Bundesliga-Legionäre irgendwie jahrelang gesehen hast und dann siehst, dass sie zu so einem Verein wechseln, dann denkst du dir, ach krass, okay, der war doch gerade noch bei Leverkusen, Zwischenschritt geschenkt und jetzt ist er plötzlich bei Manchester United. So, das war ja. So damals der Gedanke, da denke ich dran. Ich denke dann aber auch an sein Fallrückzieher-Tor gegen Liverpool war das, glaube ich, damals. Das habe ich irgendwie noch vor Augen. Und ganz grundsätzlich finde ich einfach, oder wenn ich so an seine Tore, an seine Aktionen denke, immer noch bemerkenswert, was für eine krasse Technik der beim Thema Ball ja. an- und Mitnahme hatte. Das war so filigran, so fließend für seine Statur auch. Das fand ich überragend.
Gibt es auch, glaube ich, eine, das ist somit die berühmteste Szene von ihm in der Premier League. Eins der ersten Spiele für ManU, wo er fast an der Torauslinie angespielt wird.
Ja.
Und dann
ja.
mit dem Rücken zum Gegner dreht sich so leicht ein und lupft den Ball dann über das ausgestreckte Bein des Verteidigers und geht auf der Grundlinie an dem vorbei. Und da hat man gedacht so, okay, Junge, du bist irgendwie gefühlt 1,90 Meter und wiegst 90 Kilo. Du darfst dich eigentlich gar nicht so bewegen können. Und spätestens da war dann auch in der Premier League, glaube ich, bei allen auf der Map, dass das einfach ein richtig geiler Kicker ist.
Ja, das war,
ich guck jetzt gerade mal,
wo ich, da hat er dann reingelegt weiß, für weißt, Cristiano Ronaldo. Tatsächlich.
Ach, tatsächlich?
Ja, hat den nach dieser Aktion quer reingelegt für Cristiano Ronaldo, der dann im Prinzip nur noch abstauben muss.
Ja, aber ManU Anfang der 2000er,
Wahnsinn.
Ende der Nuller, auch einfach insane, der ganze Kader. Die haben ja dann auch, da war Berbatov noch nicht da, ich glaube 2007 haben sie die Champions League gewonnen, genau ein Jahr vorher, mit Rooney, Tevez und Cristiano Ronaldo. Alter, das ist aber auch ein Sturm, da hast du aber auch richtig Albträume als Gegenspieler.
Ja, erinnerst du dich an das Tor von ihm in Rom? das war 1-1 in Rom, 2004, 2005. Und es waren keine Fans da. Die Roma musste irgendwie wegen irgendwelchen Ausschreitungen, glaube ich, vor Geisterkulisse spielen. Und Berbatov nimmt den Ball in der Box an und mit dem Rücken zum Tor tippt er den Ball einmal hoch, also hebt ihn selber hoch und in derselben Bewegung lupft er ihn dann rückwärts über seinen Gegenspieler, um dann in einer fließenden Bewegung ins lange Eck abzuschließen. Das war auch einfach, das war so ein richtiger...
Hab ich, glaube ich, nicht im Kopf. Muss ich mir nochmal
reinziehen. Zieh's dir rein, Alter. Das wäre so ein richtiger, und hier kommt sein Spitzname, Berbo-Move.
Berbo ist auch einfach, ist ein guter Spitzname. Ja, tatsächlich, ich habe gerade nochmal geguckt, Champions League hat Man U 2-7, 2-8 gewonnen und er ist in der Saison 2-8 2-9 zu Man U gewechselt. Das heißt, den Titel hat er leider verpasst. War auch ein klassischer Deadline-Day-Move, sehe ich gerade. 1.9.2008 geht er zu Man U für 38 Millionen Euro. Das war für 2008 Verhältnisse, war das aber richtig viel Kohle. Das muss man auch nochmal erwähnen. Ne? Ja, geiler Kicker. Insgesamt 94 Buden in 229 Premier League-Spielen, 69 Tore in 150 Bundesliga-Spielen. Der hat auch immer richtig viele Scorer gemacht. 47 in der Premier League, 32 in der Bundesliga. Ja, einfach wirklich Paradebeispiel für diesen modernen Stürmer, der eben mitspielt, der auch auf die Links und Rechts ablegen kann. So ein wünsche ich mir in der Bundesliga. Eigentlich, man könnte fast sagen, ja, nee, Harry Kane, der ist so mehr so noch geradliniger, ne? Der ist technisch.
Ja, anderer, so, nee.
Der hat nicht anders, diese Finesse.
Anders. Nee, ist anders.
Anders noch.
Wusstest du, dass Berbo nur ein einziges Mal in seinem Leben ein Trikot getauscht hat? Er hat nämlich eigentlich den Grundsatz gehabt oder das Prinzip verfolgt, das nicht zu tun. Das hat er aber einmal aufgeweicht. Nach dem 1-1 gegen Real hat er mit Ronaldo, also dem brasilianischen Ronaldo, Trikot getauscht.
Ach krass. Mhm. Das war wahrscheinlich dann sein großes Idol oder so, ne?
So könnte man unterstellen. Das weiß ich nicht genau, aber ich würde es unterstellen.
Ja, würde perfekt passen. Er war, als er 19 war, U19 bei Sofia 98, WM-Finale Ronaldo oder generell die WM von Ronaldo, das kommt ja ganz gut hin, dass er da. Wobei Ronaldo da selber auch noch relativ jung war, ne? War auch erst Anfang 20. Okay. Ja, aber sonst auch hinten raus nochmal eine wilde Karriere. Ist nochmal zu Fulham gegangen, 2 Jahre Premier League nochmal mitgenommen, dann geht er zu Monaco ein Jahr, zu PAOK Saloniki, kurz vereinslos und dann die wildeste Station bei den Kerala Blasters in Indien. Das war dann wahrscheinlich irgendwie nochmal der Ruf des Geldes, der ihn da gelockt hat. Anders kann ich mir den
Move sein ehemaliger Co-Trainer. War es von Manu oder von, das weiß ich nicht mehr, aber einer seiner ehemaligen Co-Trainer war mittlerweile Trainer bei den Kerala Blasters und der hat ihn überredet, nochmal irgendwie eine Saison zu machen. Und Berbatov, also klar.
Ja, krass. Ich sehe gerade zu dem Zeitpunkt Wes Brown, auch von Manu, der war wahrscheinlich da auch unter dem anderen Trainer.
Ja.
Er hat da auch gespielt, das ist ja geil, ey.
Ja, und also es hieß damals, und ja, die wollen in Indien was aufbauen und rückblickend hat Berbatov dann auch lächelnd gesagt, ja, die geben sich unglaublich viel Mühe, die machen wirklich viel dafür, aber die werden noch echt lange brauchen, bis sie da ankommen, wo sie hinwollen.
Ja,
Das dazu.
Gab aber den ein oder anderen Spieler, der auch nach Indien war, nicht Del Piero?
Italien, genau.
Okay.
Wusstest du noch zwei random Facts zu Berbatov? Und zwar zum einen, er ist wohl unglaublich begnadeter Zeichner und hat sich so auf Karikaturen spezialisiert und hat einmal auf seiner Facebook-Seite, das zeigt, zu welcher Zeit Berbatov groß war, eine Zeichnung von Snoop Dogg gepostet. Da gab es dann so viel Resonanz, begeisterte Resonanz, dass er dann natürlich auch noch Karikaturen von Bruce Willis und anderen Persönlichkeiten aus dem
Film.
Und jetzt kommt der zweite. Sein Cousin Kyprian ist ein internationaler Meister im Schachsport. Das fand ich auch so. Wo kommt denn die Info her? Aber gut, die habe ich noch eingepackt. Schön.
Finde ich gut. Wild. Ja, das war Berbatov.
Ich
guck auch, nur einen Blick auf die Uhr. Wir müssen den zweiten Platz, den machen wir ein bisschen schneller, weil der auch, glaube ich, nicht so eine Karriere
hat. Der hat nicht so viel zu bieten, leider.
Wir reden von der Hansa-Legende. Es ist eine Legende bei der Hansa-Kogge. Ich weiß es nicht. Wir reden von Magnus Arvidsson.
Ist eine Legende, definitiv.
Definitiv eine Legende. Der hat da immerhin 28 Tore. Jahre gespielt. Damals richtig teuer. 99, 2000 hat der Mann nämlich schon von Trelleborgs FF hat er schon 1,15 Millionen Euro gekostet. Und das war damals für Rostock wahrscheinlich eine richtige Stange Geld. Ja, aber ansonsten, was macht er in 155 Spielen? Macht er 27 Tore, 19 Vorlagen? Das ist wahrscheinlich für Hansa-Verhältnisse und Bundesliga, die haben ja jetzt nie unbedingt oben mitgespielt, ist das wahrscheinlich sogar eine ziemlich passable Statistik. Ja, pass auf. Hast du irgendeine Story zu denen? War das zufällig, ich erinnere einen Stürmer von Rostock, der sich auch immer irgendwie den Schuh ausgezogen hat, in den Schuh geküsst hat?
Das weiß ich nicht. Aber
ich google das mal kurz.
Das kannst du machen und währenddessen kannst du auch anschnallen. Denn deine Vermutung, dass das einigermaßen passabel war für Rostocker Verhältnisse, die toppe ich. Denn der gute Magnus ist der immer noch Rekordtorschütze vom FC Hansa in der Bundesliga mit insgesamt 27 Toren. Ein gewisser Martin Max, der ja nicht allzu lange in Rostock gespielt hat, hat es auf in Anführungsstrichen nur 20 Tore in der Bundesliga für Hansa gemacht. Deswegen ist Magnus Arvidsson nach wie vor eine komplette Legende in Rostock. Der wurde auch vor nicht allzu langer Zeit mit seinen, jetzt war es, paar 50 Jahren komplett abgefeiert, als er mal wieder auf Besuch war. Und er ist auch der einzige Fußballer seines Landes, der im Guinness-Buch der Rekorde steht, weil er 1995 für den schwedischen Zweitligisten IFK Hässelholm einen Hattrick in 89 Sekunden geschossen hat.
Ja, wie soll das denn gehen,
ey? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Aber ja, er ist auf jeden Fall eine Legende in Rostock. Es gab zu seinem Abschied 2006, als das Sommermärchen geschrieben wurde, einen eigenen Schal, der ihm gewidmet wurde, um ihn zu verabschieden. Und Publikumsliebling wurde der gute Magnus, als er beim damaligen 3:3 gegen Bayern Oliver Kahn überwindete, ich glaube, 2 Tore geschossen hat. Und ja, das ist, also der Typ ist auf jeden Fall bei der Kogge, wenn du den Namen fallen lässt, da weiß jeder, was gemeint ist.
Das ist stark. Das ist wirklich stark. Ich dachte ja auch immer, dass Martin Max auch nochmal Torschützenkönig geworden ist bei Rostock, aber der ist tatsächlich beide Male bei 1860. Ist auch krank, ne? Dass er bei Rostock dann trotzdem nochmal in 33 Spielen 20 Buden macht. Das ist ja auch fast Torschützenkönig gewesen, aber zweimal Torschützenkönig mit 1860 München, eigentlich auch legendär. Aber Lukas, ich gucke auf die Uhr. Danke, Magnus Arvidsson. großer Spieler, ähnliches
tak, tak.
Niveau wie Berbatov, haben wir heute festgestellt. Und ich würde sagen, dann machen wir die Folge, die Rubrik und den heutigen Tag, den machen wir jetzt aber so richtig zu und freuen uns auf die nächste Fußballwoche mit Champions League, mit tollen Spielen in der ersten und zweiten Bundesliga. Punkt.
Punkt. Lutz, es war mir ein Vergnügen. Wie immer ein inneres Blumenpflücken. Schönen Abend. Bis nächste Woche. Danke.
Bis nächste Woche. Au revoir. Bis nächste Woche. Doppelt gesagt. Hält besser. Tschüss, tschüss.
Tschö.